Liebe Geschwister, wie reagiert ihr, wenn ihr folgenden Satz hört? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Kennt ihr wahrscheinlich, das hat Jesus gesagt, so lesen wir im Johannesevangelium Kapitel 11. Und über diesen Satz Jesu möchte ich heute gerne predigen. Wie reagiert jemand, der an Jesus glaubt, auf so einen Satz? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Was kommt euch da? Bei mir geht das Wollte jemand? Bei mir geht es ungefähr so. Stimmt, kenne ich. Habe ich schon gehört, schon öfter. Ist ja auch so ähnlich, steht ja auch so ähnlich im Glaubensbekenntnis. Am dritten Tage auferstanden von den Toten. Und dann im dritten Artikel des Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an die Auferstehung der Toten. Habe ich als Kind schon gehört, gelernt, ist sozusagen Sonntagsschulwissen. Ja, das ist schon so, das hoffe ich. Aber jetzt mit meinem Leben jetzt, mit dem, was diese Woche war, mit dem, was nächste Woche ansteht, hat es damit viel zu tun? Es ist so ein großer Satz, aber irgendwie schwebt der auch so hoch wie ein Heißluftballon über Berlin. Vielleicht so ungefähr. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wenn es uns mit diesem Satz so ähnlich geht, wie ich es gerade angedeutet habe, dann sind wir ziemlich nah dran an der Frau, zu der Jesus das gesagt hat. Die hat auch erstmal so ähnlich reagiert. Das ist nämlich gar nicht so ein einzelnes großes Wort, das da hoch über den Niederungen unseres Lebens schwebt. Das ist Teil einer Geschichte und die ist alles andere als abgehoben und lebensfremd. Und die Geschichte geht los mit Vers 1 in Johannes 11. Da heißt es, es lag aber einer krank. Wir kennen seinen Namen, der hieß Lazarus. Wir kennen den Namen seiner Schwestern, Maria und Martha. Alle drei gute Freunde von Jesus. Lazarus ist krank, kein Schnupfen, was Ernstes. Lazarus, der Bruder, der Mann im Haus, der Ernährer, der den beiden Frauen Schutz gibt. Jetzt müsste Jesus hier sein. Der könnte was tun. Der könnte ihm helfen, der würde ihm helfen. Und mit Lazarus wird es schlimmer. Und Maria und Martha beschließen, etwas zu unternehmen. Vers 3, da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, siehe, den du lieb hast, liegt krank. Der, den du lieb hast, ist krank. Das ist die ganze Botschaft, das ganze Gebet, das sie an Jesus ausrichten. Das wird reichen. Jesus, der wird schon wissen, was er zu tun hat. Und sicher wird er reagieren, wird er schnell reagieren. Er wird sich gleich auf den Weg machen und wird kommen und er wird ihnen helfen. Denken Sie. Macht er aber nicht. Der Bote kommt ohne ihn zurück. Nun, was hat er gesagt? Ich habe gehört, sagt der Bote, wie er zu seinen Jüngern gesagt hat, diese Krankheit ist nicht zum Tode. Ich habe mich schon gefreut und habe gedacht, na dann ist es wahrscheinlich doch nicht so schlimm, wie es aussah, als ich los bin. Von wegen, sagt Martha, nicht zum Tode. Während du unterwegs warst, ist er gestorben, Lazarus. Tot ist er. Wir haben ihn begraben gestern. Vielleicht gar nicht so weit weg von Erfahrungen, die wir auch kennen. Jetzt müsste Jesus mal hier sein. Jetzt müsste er mal was tun. Der könnte doch. Der müsste doch jetzt was tun. Aber er kommt nicht. Er hört nicht, er hilft nicht. So fühlt es sich jedenfalls an. Und dann kommt er doch in der Geschichte, zwei volle Tage hat er noch, ist er noch dort geblieben. Und dann macht er sich endlich auf den Weg nach Bethanien, wo die drei wohnen, jetzt, wo es zu spät ist. Jetzt, wo er nur noch trösten kann, aber nicht mehr helfen. Martha sitzt in ihrem Haus, das halbe Dorf ist hier. Sie versuchen, sie zu trösten, sie klagen um Lazarus. All die etwas hilflosen Versuche, mit dem Tod irgendwie zu Rande zu kommen. Und dann flüstert ihr einer ins Ohr, Jesus kommt. Und dann steht sie leise auf, sie kann jetzt gerade keine Zeugen brauchen. Und dann steht sie vor ihm und das erste Wort bekommt ihre Enttäuschung. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Das ist verständlich und das zeigt auch, was sie Jesus zutraut. Sie sagt nicht, Herr, wärst du hier gewesen, dann hättest du uns von Anfang an trösten können. Nee, sie sagt, dann wäre er nicht gestorben. Und dann sagt sie etwas, das ist erstaunlich. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Was soll denn Jesus jetzt noch bitten? Jetzt, wo Lazarus tot ist, begraben und er liegt schon 4 Tage in seiner Gruft. 3 Tage lang, so glaubten sie, damals hält sich die Seele so in der Nähe des Toten auf, des toten Körpers. Und in diesen 3 Tagen kann es in ganz seltenen Fällen geschehen, dass sie zurückkehrt in den Körper, dass der Tote wieder erwacht zum Leben. Aber auch diese winzigste aller Hoffnungen, die ist vorbei seit gestern. Inzwischen sind es 4 Tage. Aber Martha gibt nicht auf, trotz dieses Bekenntnis, das eine verkappte Bitte ist, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Gott kann das, auch noch nach 4 Tagen. Und du, Jesus, du kannst ihn dazu bringen. Du kannst, wenn du nur willst. Wie wird Jesus umgehen mit ihrer kleinen Hoffnung? Wir lesen, Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Die Tür in ihr, die noch gerade einen winzigen Spalt offen steht, die fällt zu, ihre Schultern fallen nach unten. Ja klar, ich weiß, mein Bruder wird auferstehen. Jetzt kommen die großen Sätze, jetzt kommt das Sonntagsschulwissen. Sicher, das ist ja auch schon was. Nicht für jetzt, aber immerhin irgendwann. Diese Trennung wird nicht endgültig für immer sein. Das ist ja schon ein Trost. Aber sie hatte gehofft, dass vielleicht doch auch jetzt was passieren würde. Martha spricht zu ihm, ich weiß wohl, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Ich weiß. Man kann das Intus haben. Und dabei ungetröstet sein. Eine ruhende Wahrheit, nicht bestritten, aber ohne unmittelbaren seelischen, geistlichen Nährwert. Sicher, am jüngsten Tag, aber der ist doch weit weg. In dieser Welt ist das so weit weg, wie es nur irgend sein kann, ganz am Rande dieser Welt. Ganz am Ende der Zeit. Dann ja, klar. Das glaubt sie fest. Und solche Art des Glaubens, den finde ich oft. Bei mir selber, bei anderen. Gott hat gehandelt in der Vergangenheit. Jesus hat Wunder getan. Er hat Kranke geheilt. Damals. Und Gott wird handeln, dann am jüngsten Tag, die Auferstehung. Gottes neue Welt, da wird seine Macht wieder sichtbar werden. Damals und dann, in der Vergangenheit, in der Zukunft. Aber jetzt, heute, hier, in der Gegenwart, das ist was anderes. Da haben wir ja unsere Erfahrung und die Gegenwart kennen wir ja. Heute und hier, wenn wir da sagen würden, Gott macht doch, das wäre überprüfbar, wenn wir Jesus da was zutrauen. Damals und später, das ist sicherer. Da kann erstmal nichts schief gehen. Damit bin ich jetzt nicht mehr ganz bei Martha. Die hat das ja geglaubt, dass auch jetzt was passieren kann. Die hat das auch so erlebt, aber die hat gesagt, dass wenn du von Gott was willst, dann wird er doch. Sie hat damit gerechnet, dass Jesus heute was tut. Wenn er nur hier wäre. Wenn er erst kommt. Und selbst als es zu spät war, sagt sie, vielleicht kannst du doch noch. Und dann kriegt sie diese enttäuschende Antwort, dein Bruder wird auferstehen. Ja klar, doch, ich weiß. War es das dann für jetzt? Nein, das war es nicht. Jetzt kommt dieser Spitzensatz vom Anfang. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Das sagt Jesus, ich bin, nicht ich werde sein. Und mit diesem Satz holt Jesus den Glauben Marthas zurück. Zurück aus der fernen Zukunft ins Heute. Nicht erst irgendwann, dermal einst wird das sein. Auferstehung am Rande der Welt, am Ende der Zeit. Das ist jetzt, das ist heute, das bin ich, sagt er. Das steht hier vor dir, das Leben, das nicht weniger wird und schließlich im Tod verlischt. Das bin ich, sagt Jesus. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Nicht nur etwas, das später einmal kommt, sondern jemand, der jetzt da ist und vor dir steht. Und wer mit mir verbunden ist, sagt er, wer an mich glaubt, der hat dieses Leben. Weil diese Verbindung nichts zerstören kann, nicht einmal der Tod. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Gott lässt nicht los. Auch dann nicht, wenn wir alles loslassen müssen. Wenn uns alles einmal aus der Hand genommen werden wird. Und das ist heute schon, sagt er. Weil er heute schon zu mir gehört. Weil er heute schon mit mir verbunden ist. Und dann stellt Jesus eine Frage und sagt zu Martha, glaubst du das? Klingt erstmal wieder nach Bekenntnis, nach Wissen. Glaubst du das? Hältst du diese Sätze für wahr? Nimmst du mir das ab, dass das stimmt? Aber das ist viel mehr. Vom Glauben hatte Jesus ja gerade gesprochen. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wenn er Martha fragt, glaubst du das? Da geht es nicht um ihr Weltbild, um ihre Gedanken. Da geht es nicht darum, was jemand ankreuzt bei einer Umfrage über Religion. Glauben Sie an ein höheres Wesen und denken Sie, ob das nach dem Tode vielleicht noch was kommt. Da geht es darum, Jesus zu vertrauen, den Anschluss an ihn zu bekommen. Eine persönliche Verbindung zu ihm zu haben und zu halten. Das zu leben. Davon spricht er, wenn er jetzt fragt, glaubst du das? Willst du den Anschluss an mich, an das Leben, an die Auferstehung? Willst du das Leben mit mir? Jetzt, im Vertrauen auf mich, in Beziehung mit mir. Willst du das? Martha hat das verstanden. Sie sagt nicht einfach, ja, da hast du wohl recht, das glaube ich schon, was du da sagst. Sie gibt eine bemerkenswerte Antwort. Sie sagt auf diese Frage, glaubst du das? Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Jetzt geht es nicht mehr um den jüngsten Tag und was da passieren wird, jetzt geht es um hier und jetzt und um Jesus. Und sie sagt, ja, das bist du. Das, worauf wir gehofft haben, der, auf den wir gewartet haben, dass Gott endlich kommt und anfängt, die Welt zu seinem Ort zu machen. Das bist du. das, was sie gelernt hat, was sie glaubt, was sie für richtig gehalten hat, das ist jetzt angekommen, mitten in ihrem Leben jetzt, in ihrer Gegenwart. Nicht mehr nur früher mal und später irgendwann, nein, jetzt. Und das verändert sie, das zieht Kreise. Als nächstes holt sie sofort ihre Schwester Maria und bringt sie zu Jesus. Und in der Fortsetzung zeigt sich, dass dieser Spitzensatz nicht nur etwas Fernes ist. Und es zeigt sich, dass Jesus sich damit auch nicht übernommen hat, dass er dann nicht zu viel gesagt hat. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus erfüllt Marthas Bitte und er gibt ihrem großen Vertrauen Recht. Er bittet Gott und er ruft Lazarus zurück ins Leben. Er sagt, Lazarus, komm heraus. Er sagt, rollt das Ding da weg und sie flüstern ihm zu, kannst du nicht machen, es riecht schon schlecht, 4 Tage bei der Hitze. Und er sagt, Lazarus, komm heraus. Noch nicht in dieses neue Leben ohne Tod, von dem er gesprochen hat. Es ist eine Rückkehr in das alte Leben, das dann trotzdem enden wird. Aber es ist ein Zeichen dafür, dass Jesus sich mit diesem Satz nicht übernommen hat. Es ist ein Aufblitzen aus Gottes neuer Welt, in der das grundsätzlich anders sein wird. Also in Marthas Geschichte ist dieser Spitzensatz von Jesus gerade kein Heißluftballon, der da ganz weit da oben über dem tatsächlich gelebten Leben schwebt. Und wenn man hochguckt, sieht man ihn da ein bisschen rumfliegen und das blendet, weil die Sonne da ist. Sondern da ist ja das ganze Gegenteil. Wir haben nun diesen Satz gelernt, wir haben ihn gehört, wir haben ihn gelesen. Und vielleicht geht es uns auch wie Martha vorher, als sie gesagt hat, ja, ich weiß wohl, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Wir wissen wohl. Und dann hilft Jesus ihrem Glauben auf die Sprünge. Können wir diese Erfahrung von Martha nachvollziehen? Können wir das auch so erleben? Diese Erfahrung, dass unser Glaube aus einer fernen Zukunft reinrutscht in unser Leben heute. Dass er mehr wird, als Glaubenssätze anzuerkennen. Wie kriegen wir unseren Glauben vom Bekenntnis ins gelebte Leben? In unsere Freude, in unsere Traurigkeit, in unser Nachdenken, in unser Verstehen, in unser Nichtverstehen. Ein festes Rezept dafür gibt es nicht. Wir sind verschieden und der lebendige Gott hat viele Wege, mit uns umzugehen, uns zu erreichen. Und in unterschiedlichen Situationen brauchen wir auch ganz Unterschiedliches. Mit Maria spricht Jesus dann ganz anders als mit Martha, wenn wir weiterlesen. Aber einiges können wir uns schon abgucken von ihr, von Martha. Das erste ist, sie traut Jesus etwas zu. Sie sagt, wenn er hier wäre, er kann. Sie schickt nach ihm, sie bittet ihn. Und noch ihre Enttäuschung spricht davon, was sie ihm zutraut. Wenn sie ihm nichts zugetraut hätte, wäre sie auch nicht enttäuscht gewesen. Martha begnügt sich nicht damit, an Gottes Macht in der grauen Vorzeit und in der goldenen Zukunft zu glauben. Sie rechnet jetzt mit ihm. Und natürlich ist das keine glatte Sache. Es kommt erstmal anders, solche Erfahrungen machen wir dann. Sie riskiert das, sie riskiert die Enttäuschung. Es kommt nicht alles so, wie sie sich das denkt. Wann sie sich das denkt, er wird doch sofort alles stehen und liegen lassen und kommen. Nein, macht er nicht. Aber sie erlebt Gottes Möglichkeiten in ihrer Gegenwart. Das ist das Erste. Sie traut Jesus etwas zu. Das Zweite ist, sie geht ihm entgegen. Sie nimmt Kontakt zu ihm auf. Sie setzt sich mit ihm auseinander. Zuerst mal kriegt er ihre Enttäuschung ab. Das ist okay. Damit kann Jesus umgehen. Und daraus entwickelt sich dann eine Geschichte mit ihm, entwickelt sich ihre Geschichte mit ihm weiter, in der ihr Glaube einen Sprung macht. Sie nimmt den Kontakt mit ihm auf, das Zweite. Und das bedeutet ja auch, sie sagt nicht nur, sie bittet nicht nur, sie lässt sich von ihm auch etwas sagen und denkt darüber nach. Und es passiert etwas Neues bei ihr. Das Dritte, sie sagt ja. Als Jesus sie fragt, glaubst du das? Willst du das? Willst du dich mit mir verbinden? Auch wenn es nicht so gekommen ist, wie du dir gewünscht hast. Lazarus liegt immer noch tot in der Gruft während dieses Gesprächs. Obwohl so viel anders gekommen ist, als du gehofft hast, willst du das? Obwohl du enttäuscht bist von mir und ich dir das jetzt gerade nicht erkläre, weshalb ich jetzt erst komme und weshalb das so passiert ist. Und Martha sagt, ja, das will ich. Du bist das für mich und du bleibst das für mich, egal was passiert ist. Das ist das Dritte. Sie lässt sich auf ihn ein und so beginnt eine neue Geschichte. Wie kriegen wir unseren Glauben vom Bekennen ins gelebte Leben? Zugegeben, die drei Punkte eben, die ich gesagt habe. Sie macht sich auf den Weg, sie traut Jesus etwas zu, sie sagt ja. Die sind als Antwort ziemlich allgemein, vielleicht etwas dünn. Als ich drüber nachgedacht habe und dachte, naja, etwas dünn, dann bin ich drauf gekommen, das ist eigentlich nicht verwunderlich, dass das etwas dünn ist, weil das lässt sich eben nicht auf allgemeine Sätze ziehen. Gelebter Glaube. Die Frage, wie kommt der Glaube vom Bekenntnis ins konkrete Leben, in das einzelne Leben, in die Situation eines Menschen. Gelebter Glauben ist eine Lebenskunst. Ist etwas, was man lernen muss über längere Zeit. So wie ein Handwerk, wie eine Kunst, wie Kochen, gut kochen, wie Musik, ein Instrument. Man kann sich zwar davor setzen und klimpern, das geht schnell, aber dass es richtig schön klingt, dass dann sowas rauskommt, wie wir am Anfang gehört haben, das ist Kunst. Das lernt man nicht aus Büchern und aus Reden. Das funktioniert so nicht. Als ich früher Handwerker war, geschnitzt habe, dann kamen manchmal Leute und haben sich Sachen angeguckt und haben die Sachen von meinem Vater gesehen und dann haben sie Sachen gesehen, die ich gemacht habe und haben gesagt, haben dann herumtirelliert und gesagt, ah, schön, das liegt bei Ihrer Familie wohl im Blut. Und wir haben uns angeguckt und wussten, nein, das liegt nicht im Blut, das ist mühsam gelernt, mit vielen Fehlschlägen, mit vielen lustigen und komischen Sachen. Das liegt nicht im Blut, das muss man lernen. Und auch ein sehr begabter Musiker muss ein Instrument lernen. Und das dauert lange und muss immer wieder passieren. Das lernt man nicht aus einem Buch. Und deshalb ist es vielleicht auch nicht verwunderlich, wenn das, was man dann hier auf einzelne Sätze ziehen kann, etwas dünn ist. Christsein, Beten, die Praxis des Glaubens, das lernen wir von Menschen, die mit diesem, auf diesem Weg schon ein Stück weiter sind. So wie jemand Musikinstrument von jemandem lernt, der das schon kann. Und der es ihm dann zeigt. Und der ihm dann zeigt, was er falsch gemacht hat und wie es noch besser wird. Von Menschen, die auf diesem Weg schon ein Stück weiter sind. Die da schon mehr Erfahrung haben. Und die haben es auch wieder von jemand anderem gelernt. Das wird von Mensch zu Mensch weitergegeben. Und so war es auch bei Martha. Kaum hat sie diesen wichtigen Schritt gelernt, holt sie Maria dazu und gibt das weiter. Gibt das wieder an einen anderen Menschen weiter. Und das ist wohl der wichtigste Punkt auf diese Frage, wie lernt man Glauben leben heute? Man lernt es von anderen Menschen. Und die, die da schon weit gegangen sind, haben auch die Aufgabe, das weiterzugeben an andere Menschen. So geht die Geschichte Jesu mit uns weiter. So beginnt sie immer wieder neue Geschichten, von Mensch zu Mensch. Und daran zeigt sich die Wahrheit dieser alten Geschichte, dass sie immer wieder neue Geschichten in unserem Leben auslöst. Heute, hier. Bei Menschen, die das gerade brauchen, die gerade dastehen und sagen, ich verstehe nicht, was hier passiert ist und könnte Jesus da nicht mal. Und wir können dabei sein, wenn wir das riskieren, heute zu glauben. Wenn wir sagen, ja, du bist es, ich bin auch dabei, auch wenn ich das, was hier passiert ist, gerade nicht verstehe. Und dann passiert uns das, was Martha passiert ist, dass unser Glauben ins Rutschen kommt, positiv ins Rutschen kommt, vom Bekenntnis ins Leben rutscht, von der Vergangenheit ins Heute, von der Zukunft ins Heute. Und dann beginnt jedes Mal eine neue Geschichte. Amen.